Frane war gleichermaßen überrascht. Er beobachtete die herannahenden Schiffe und nahm an, dass sich sein Vater gerade an alte Geschichten von den tuljanischen Teufeln erinnerte, die vor Jahrzehnten Jagd auf Nael-Schiffe gemacht hatten. Das war, bevor Botschafterin Burgess ein Friedensabkommen zwischen ihnen aushandeln konnte und beide Seiten zugestimmt hatten, die Raumspalten, die ihre beiden entfernten Reiche verbunden hatten, nicht mehr zu nutzen. »Wie viele Schiffe nähern sich uns?« wollte der Drechtor wissen.
»Mehrere Dutzend, Drechtor«, antwortete der Subalternoffizier, »und ich habe Hinweise auf ausgerichtete Energiewaffen gefunden.«
Ein raubvogelhaftes Lächeln durchbrach Gerans militärische Unnahbarkeit. Er warf Frane einen kurzen Blick zu.
»Also keine schlafenden Götter, was? Wir haben es hier mit einer neuen Welle von Eindringlingen zu tun, den Teufeln von einst.«
Zu seinem Subaltern bellte er,
»Stufe 1, taktischer Alarm. Kontaktiert sie, während wir uns zurückziehen, und ladet alle Waffenbatterien auf. Bereitschaft, auf mein Kommando zu feuern.«
»Keine Antwort, Drachtor«,
sagte wenige Augenblicke später ein anderer Junior-Offizier. Ihr Tonfall war streng und geschäftsmäßig. Als die fremdartigen Schiffe auf dem Schirm rasch wuchsen, wurde Franes erster Eindruck noch verstärkt. Mit ihren glatten, geflügelten Konturen und den schillernden, grau-grünen Hüllen ähnelten sie wirklich nicht so sehr wie einem Schwarm von Raubvögeln auf der Jagd. Und sie stürzten sich auf Gerans Schiffe, flogen in einer keilförmigen Formation, die einen gnadenlosen Sinn für Zielstrebigkeit verriet. Frane konnte nicht anders, als ihre Anmut und Koordination zu bewundern, während sie sich wie ein einziges Schiff bewegten, als ob sie von einem fest entschlossenen Verstand geführt würden.
»Sie ähneln keinem der Teufel, die ich je gesehen habe«, sagte Frane zu niemand Bestimmtem und bekam auch keine Antwort.
Weder er noch sein Vater waren während der Teufelskriege, die Burgess beendete, schon geboren, aber sie hatten beide Bilder aus dieser Zeit gesehen. Jede der vorderen Waffenöffnungen der fremden Schiffe strahlte nun ein bedrohliches, grünes Leuchten aus. Als die Eindringlinge näher kamen, konnte Frane mehrere kleine, aber flinke Nail-Zerstörer sehen, die sich ihnen auf einem elegant gekrümmten Abfangkurs näherten. Auf Gerans Befehl hin gaben die vorderen Waffenrohre der Nail-Schiffe eine tödliche Salve aus hellroten Partikelstrahlen und gepanzerten Geschossen ab. Dieser erste Angriff der Nail schien auf seine Ziele wenig Wirkung zu zeigen. Deren eigene glühende Waffenrohre antworteten mit unglaublich starken Strahlen gebündelter Energie. Die Bewaffnung der fremden Schiffe funkelte so hell wie das Herz eines Sterns und zwang Frane, trotz des Lichtfilterungssystems des Schirms wegzusehen. Ein kurzer Blick auf den Schirm bestätigte das Schlimmste. Die Angreifer rissen Gerans Schiffe in Stücke, als ob sie schutzlos wären. Nur Momente später flammten drei der Zerstörer in nahezu runden, glutroten Explosionen auf. Schiff und Besatzung wurden in einer sofortigen Vermischung von molekularem Feuer und hartem Vakuum verdampft. Während Geran der Mannschaft seines Kontrollraums seine knappen, zielgerichteten Befehle zurief, machte das vorderste Schiff der Fremden seine Waffen für eine zweite Salve bereit. Es zog an ihrer Formation vorbei, ohne auch nur einen Moment innezuhalten, als ob ihr Widerstand es nicht wert war, die wertvolle Zeit des Angreifers zu verschwenden. Ein lauter Knall erschütterte den Kontrollraum. Es klang, als ob ihr Schiff gerade mit einem Asteroiden zusammengestoßen wäre. Das Deck schlingerte um etwa 45 Grad, bevor die Trägheitskompensatoren es mehr oder weniger wieder ausgleichen konnten. Frane hielt sich instinktiv an einer nahestehenden Reling fest, die in dem plötzlich verfinsterten Raum schimmerte. Sein Schwanz wickelte sich als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme fest um einen der Relingsposten. Das Schiff schwankte noch einmal, und als in der Nähe eine Konsole explodierte, klang es wie eine große Duraniumglocke. Die Explosion versenkte Franes Haare, und instinktiv schlossen sich seine Augenklappen. Die beißende Hitze brannte selbst durch seine gehärtete Nailhaut. Als er seine Augen wieder öffnete, sah er Wolken aus beißendem Kühlmittel, das durch ein Leck in die rauchige Luft zischte. Währenddessen waren verschiedene Besatzungsmitglieder damit beschäftigt, kleinere Feuer in und um den Kontrollraum zu löschen
und gleichzeitig die Defensiv- und Offensivsysteme des Schiffes zu bedienen. Auf dem Schirm erlagen zwei weitere Nail-Schiffe ihren beträchtlichen Kampfwunden und brachen auseinander. Hustend und mit brennenden Augen bemerkte Frane zwei Körper neben den Trümmern der explodierten Konsole liegen. Beide waren offensichtlich tot. Eine der beiden Leichen war sein Vater. Frane, der nicht wusste, was er sonst tun sollte, kniete sich neben Geran und befühlte seine Halsschlagader. Sein Vater, der Mann, der ihn gezeugt und ihn dann zusammen mit seiner Mutter für seine endlosen Pflichten gegenüber einer korrupten und aggressiven Hegemonie verstoßen hatte, lag nun leblos auf dem rußgeschwärzten Boden. Er ergriff Gerans regungslose graue Hand und bemerkte das Armband. Ohne zu wissen, was er da tat, nahm Frane das Armband an sich und ließ es in eine Tasche seines Gewandes gleiten. Er war schließlich der Sohn seines Vaters. Und das bedeutete, dass er der nächste Besitzer des Armbands war, ob zukünftige Generationen vom Schicksal geplant waren oder nicht. Wenn der Schläfer erwacht und uns alle auslöscht, wird das hier ohnehin irrelevant sein, dachte er. Er war sich nicht sicher, ob das An-sich-Nehmen des Armbandes nun Glauben oder dessen Zurückweisung bedeutete, aber vielleicht spielte das ja auch keine Rolle. Frane bemerkte erst in diesem Moment, dass der Subalternoffizier seines Vaters, Harn, so hieß er doch, ihn anschrie, seine Worte kaum hörbar über dem Geheule der Sirenen, dem Schlagen seines eigenen Herzens und einem unwirklichen und verwirrenden Gefühl von Zeitverzerrung.
»Hat gesagt, dass wir alle an Bord zu den Rettungskapseln bringen sollen! Sofort!« brüllte Harn, der offenbar verärgert darüber war, dass er sich wiederholen musste. »Wir werden gleich unsere CT-Materie ausstoßen. Unser FTEL-Antrieb wird innerhalb von Minuten hochgehen!«
Eine von Franes Händen war immer noch in der Tasche seines Gewands, wo er mit zittrigen Fingern an den Perlen und Steinchen des Armbands nestelte. Er konnte den Schirm sehen, der die hinteren Sektionen der davonfliegenden Raumschiffe der Eindringlinge zeigte. Sie bewegten sich in den Raum jenseits des Schläfers, offenbar vollkommen desinteressiert an all dem Tod, den sie so beiläufig verursacht hatten. Als die seltsamen Schiffe wie ein Rudel Raubtiere mit gestilltem Appetit in der Entfernung verschwanden, blieb ihre Formation so vollkommen wie in dem Moment, in dem sie das erste Mal aufgetaucht waren. Frane musste dabei an Begegnungen mit tödlichen, unerbittlichen Naturkräften denken, sowie den Schläfer selbst. Begegnungen, die man offenbar überleben konnte, wenigstens manchmal. Aber er wusste, dass er allenfalls einen vorübergehenden Aufschub erhalten hatte.
»Ihr müsst meine Freunde evakuieren«, rief Frane dem Offizier zu und schob damit seine Vorfreude auf das Ende der Welt für einen Moment beiseite.